Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von unserem zweiten Splitterformat, von unserem einzigartigen Podcast im Fernsehsessel. Ihr habt wieder eingeschaltet zu Die Buben bingen, The Boys Season 2, heute mit der Folge Nummer 5, We Gotta Go Now. Ich bin natürlich nicht alleine, ich habe die zwei besten Podcaster der ganzen Welt versammeln können, ausnahmsweise. Zum einen haben wir die Stimme, das Gesicht, das Herz und die Seele des Podcasts, den Marco.
Wup, wup.
Hi. Und zum anderen haben wir den Mann, der einzige Mann, den ich kenne, der ein Hemd mit einem Tiger hat und es tragen kann. Der Kid.
Ja, hi. Und ich liebe dieses Shirt. Ich liebe es wirklich sehr.
Ich hab's auch ein bisschen lieben gelernt auf Instagram, muss ich sagen.
Und dann bin ich natürlich auch ohne was drunter. Nein, mache ich generell nicht.
Du, hä? Moment. Du trägst generell... Nee, ich glaube, da will ich es gar nicht mehr wissen. Und natürlich bin da noch ich.
Ich erzähl's
dir. Der Darkwing Duck, der Podcaster. Warum auch nicht? Was Besseres ist mir jetzt nicht eingefallen. Aber Kid kann bestimmt eine logische Erklärung finden. Und zwar, weil...
2-1 Risiko. Phrase. Okay, 2-1 Risiko ist gut. Ich wollte eigentlich mit Schnuppergasbösewicht anführen.
Achso. Ja, beides. Also habe ich eigentlich beides täglich im Sprachgebrauch.
Absolut. Situationsbedingt einsetzbar, absolut vielseitig und ein bisschen beängstigend. Also ich weiß nicht, ob ich jemanden vertrauen könnte, der nur in Darkwing Duck Zitaten reden könnte. Wäre mir ein bisschen suspekt.
Der hat genauso wie jemand, ja, der Sonic the Hedgehog
ist genauso wie wenn jemand Sonic the Hedgehog Bettwäsche bei sich hat.
Aber die Julian Bam Variante von Sonic the Hedgehog bitte, oder? War er nicht Sprecher von Sonic im neuen Sonic-Film?
Ja, ich habe das auf Deutsch nicht gesehen. Übrigens, Sonic, super, super solider, wenn nicht einer der wirklich besseren Superheldenverfilmungen, wollte ich gerade sagen. Superkräfte hat er. Nee, ich meinte Videospielverfilmungen. Aber auch hier wegen dem guten Ben Schwartz tatsächlich, der ihn im Original spricht. Der einfach John Ruffier-Style der Hammer ist.
Ach hier, Schwartz von Middleditch und Schwartz.
Richtig, genau der.
Überragende Impro-Comedy auf Netflix. Kleiner Geheimtipp an alle. Middleditch und Schwartz. Überragend. Aber nee, bei Sonic war ich im Trailer tatsächlich raus, als Sonic gesagt hat, Bruder muss los. Da war dann irgendwie vorbei auf Deutsch. Aber kommen wir vom einen sehr schnellen blauen Typen zum anderen sehr schnellen blauen Typen. Weil A-Train ist bei den Seven, bei The Boys.
Oh mein Gott, Fabian, du bist so gut darin.
Geil, gell?
Ich liebe es.
Und das war gar nicht hier, das war richtig spontan. Um die Spontanität jetzt auch ein bisschen kaputt zu machen, müssen wir jetzt schon wieder weg von A-Train, weil mit dem fängt die Folge gar nicht an. Wir haben es ja wie immer so ein bisschen in drei Teile aufgeteilt. Einmal, was bei den Sams abgeht, bei den Boys und bei unser aller Lieblingscharakter, bei DP. Ich nenne ihn jetzt DP. Ja. Das hat er mir angeboten und ich gehe darauf gerne ein. Ja, wir haben uns ein bisschen besser kennengelernt über die letzten Wochen und haben das eine ganz gute Beziehung eigentlich aufgebaut.
Solange er dich nicht angefasst hat oder du seine Kiemen anfasst?
Nee, das ist bei uns ist rein platonisch.
Ich wollte gerade sagen, außer natürlich im gegenseitigen Einverständnis, weil darum genau. Geht es ja auch. Das ist ja auch hier ein großer Teil von The Deep Story, dass er sich wieder in die Gesellschaft einpflegt.
Also er hat mir da so eine schöne Broschüre mitgebracht von der Kirche, hat mir so ein schönes Getränk gegeben und dann seitdem Frisco? Sind wir eigentlich... Was? Ich möchte es keine Marken nennen.
Frisco?
Keine Marken nennen. Ja, okay, Frisco. Ach so. Und seitdem läuft es eigentlich. Aber leider ist es wieder so, dass Deep gar nicht so viel vorkommt in der Folge. Da bin ich ein bisschen frustriert.
Ja, aber dann lass uns doch gleich über Deep reden, weil dann haben wir den Guten schon die Ehre erwiesen.
Ja, so viel passiert tatsächlich gar nicht. Man sieht so ein bisschen so seine so eine Home-Story über ihn und seine neue Frau. Er hat ja heiraten dürfen. Völlig freiwillig und völlig frei ausgewählte Frau. Die,
absolut.
Ja, die Liebe, die hat man gesehen bei beiden.
Oh ja.
Ja, und jetzt wird er so ein bisschen interviewt und für so eine Home-Story und macht dann auch so seinen ersten wirklichen öffentlichen Auftritt nach seinem Rauswurf und entschuldigt sich auch so ein bisschen. Und dann tätschelt er seine Frau und sie tätschelt ihn und sie sind beide so lieb und ach, schön, herrlich. DP ist einfach süß, ne, muss man einfach sagen. Mittlerweile, er ist so ein bisschen wieder in meinem Ansehen gestiegen. er schafft so ein bisschen, sich da rauszukämpfen, auch weil er einfach so dumm ist und weil er so ein Tölpel ist, der da von allen ausgenutzt wird. Da kriege ich Vatergefühle, ne? Ganz klar.
Die will man einfach nur dann in den Arm nehmen und sagen, Brudi, wird schon alles gut.
Genau.
Fass nur die Frau nicht unsittlich an und raff dich da mal. Aber dann ist gut.
Genau, und dann lernen wir, glaube ich, auch zum ersten Mal den Anführer, sage ich mal, dieser Church of the Collective kennen. Wobei, wir lernen ihn nicht wirklich kennen, es ist ja nur so ein kleiner Werbefilm, den The Deep einleitet, auch so mega cringy und so mega dumm in seiner Art halt. Und wir lernen Alistair Adana kennen. Der ist der Anführer dieser Kirche, dieser Sekte, whatever. Ganz komisch, ich habe im ersten Moment gedacht, es wäre John Hamm. Ich habe keine Ahnung. Als ich mir das zweite Mal anguckt habe, ich sehe, das ist auf gar keinen Fall John Hamm. Aber irgendwie so im ersten Moment, ich hätte es cool gefunden, aber leider ist es nicht John Hamm.
John Hamm hast du mit seiner Rolle in Unbreakable Kimmy Schmidt wahrscheinlich verwechselt, in der er diesen Kultführer spielt.
Boah, nee.
Hast du Kimmy Schmidt nicht gesehen?
Ganz lange her. Ich glaube, die erste Staffel oder so habe ich gesehen.
Ich glaube, es gibt drei Staffeln und in der, also da geht es ja um diese Frauen, die ja so jahrelang in diesem Bunker von diesem Sektenführer gefangen genommen wurden. Um jetzt hier mal kurz einen Schlenker zu machen. Und der wird dann tatsächlich gespielt von John Hamm.
Ach so, okay.
Boah, ja, also super, super hilarious. Also ich finde ihn super witzig in der Rolle, weil er da einfach so, er ist einfach an sich eigentlich ein gut aussehender Mann. In der Serie aber nicht und ja, ist einfach super, super amüsant. Also geil. Kultführer, / DJ, / Pastor.
Was man halt so macht, ne? Was
jeder hat Hobbys. Ne? Richtig, ganz genau. Sorry, ich habe unterbrochen. Mach weiter.
Ja, du, ich habe ja die Unterbrechung eingeleitet. Ne? Also ich nehme da die Schuld voll auf mich, das ist gar kein Problem. Aber hör damit auf, bitte, ja?
Okay.
Ja, und so viel passiert dann mit Deep gar nicht mehr. Er ist dann bei so einer Ausgabe von eigentlich Lebensmitteln, beziehungsweise da sind dann diverse Obdachlose oder Bedürftige, die da eigentlich hoffen, dann was zu essen zu kriegen. Die kriegen aber alle nur das Buch von der Church of the Collective und beschweren sich auch so ein bisschen.
Ah, ja.
Aber es ist ja Futter fürs Hirn und Futter für die Seele. Ne? Also damit müssen sie sich halt zufrieden geben. Und dann taucht noch Queen Maeve bei ihm auf. Und macht ihm so ein bisschen ein Angebot, dass sie für ihn bürgen würde, ne, dass er wieder zu den Sieben kommen kann. Weil das ist ja eigentlich so sein Ziel. Deshalb wird er auch von allen ausgenutzt und lässt sich von allen ausnutzen, weil sein einziges Ziel eigentlich wieder ist, Teil der Seven zu werden. Und jeder ihm so ein bisschen suggeriert, ey, ich kann dir dabei helfen. Ich mache das, egal ob es jetzt dieser Alistair, Queen Maeve oder Eagle the Archer, die ködern ja ihn alle schon damit, dass er da unbedingt wieder rein will. Und auch sie stellt ihm hier in Aussicht, hey, ich kann dir helfen, du musst mir gegen Homelander helfen. So einen richtigen Handlungsauftrag gibt es keinen, das bleibt so ein bisschen kryptisch, was die beiden da aushecken oder aushecken wollen. Aber auf jeden Fall sieht man halt wieder, er ist auf jeden Fall dazu bereit und ihm ist auch völlig egal, was ihre Motive sind. Er ist auch so traurig, er will sie umarmen, als er sie sieht und weil er sich einfach freut, wieder seine alten Freunde zu sehen, aber sie hat natürlich überhaupt keinen Bock darauf.
Ja, volle Kanne. Also verständlich natürlich auch.
Ja, klar.
Uff, einfach. Also an sich einfach auch eine richtig, so eine Szene, die einem auch so ein bisschen Unbehagen dann auch bietet, weil du einfach merkst, okay, der Typ ist einfach, er bemüht sich zwar schon, aber in seiner Art ist er halt einfach so unbeholfen, dass, ist eine Mischung aus Cringe, Fremdschämen und dass er einem auch ein bisschen leid tut.
Ja, aber auch Dummheit. Ich meine, was erwartet er denn, dass er jetzt herkommt und dann die umarmen kann? Also ich meine, die wird jetzt auch nicht die besten Erinnerungen an ihn haben. Aber gut, wahrscheinlich zu Fresca getrunken und damit irgendwie das Gehirnteil ein bisschen aufgelöst.
Zuckerschock.
Was auch immer dieses Getränk mit dir macht. Ich will das auf, also das kann nicht unaufgelöst werden, bleiben. Da muss irgendwas dahinter stecken.
Ja, hoffen wir mal, ne? Dass da nochmal was kommt. Vielleicht in den nächsten Folgen. Wer weiß. Ja, auf jeden Fall haben dann die Dreharbeiten zu Dawn of the Seven
absolut
begann.
Keine Anspielung auf Dawn of Justice oder irgendwelche anderen DC-Property-Filme. Darf ich mal ganz kurz sagen, dass das Poster selber für Dawn of the Seven, das ist ja im Prinzip auch nur, wenn ich mich richtig erinnere, eine rote, dicke Sieben auf blauem oder schwarzem Grund. Und das sieht einfach so auf die Nase gebunden aus wie das Superman-Logo, wie bei Man of Steel. dieses texturierte von diesem von dem Superman-Suit und so. Das sieht einfach wirklich, also dass da hier DC wirklich da nichts sagt, finde ich irgendwie spannend, weil das ist echt, also arg mehr auf die Nase binden kannst du es eigentlich nicht.
Gut, wobei man bestimmt argumentieren kann, dass, also gerade Dawn ist ja mittlerweile schon relativ beliebt in Filmen, oder? Also Dawn of Justice oder Dawn of the Dead oder Dawn of the Riots of the Planet of the End of the Apes oder wie auch immer die Filme heißen. Ja, ich meine, natürlich ist es eine Anspielung, aber man könnte dann so argumentieren, dass Dawn mittlerweile relativ beliebt ist. Aber ich gehe auch davon aus, dass eine Anspielung auf die Justice League und alles, was damit zu tun haben soll, sein.
Ja, auf jeden Fall sah es auch schon sehr Snyder-esque aus, so vom ganzen Look.
Auch dass die Bild, ja, Fall, dass, ne? dass das Bild so ja, so ohne Farbe ist, so wirklich, alles so bräunlich. Yeah. Erinnert alles an diese Batman wie Superman-Wüstenszene, diese Traumsequenz, in der Batman drin ist. Und ja, genau, das wirkt genau richtig Snyder-esque. Ja, wir wollen realistisch sein, aber wir sind es halt nicht, weil, naja.
Ja, und Queen Maeve ist ja, wurde ja geoutet als Queer People sozusagen. Und das findet ja auch richtig krass jetzt in Dawn of the Seven so Anleihen, ne? Also sie hält da die bunte Regenbogenflagge und hat so Proud Gay oder Proud Queer People oder sowas schwebt da auch immer im Raum und sie soll doch stolz darauf sein und ja, ist halt schon sehr merkwürdig so dieses Ganze, wie das da aufgezogen wird und halt mega over the top irgendwie, also mir hat das gar nicht ja, weiß nicht, fand ich schon sehr unangenehm einfach, also auch für sie halt, ne, also ich weiß nicht, wie bei euch so aussieht, also ich fand das schon echt ja, einfach unangenehm.
Auf jeden Fall, aber sicher halt auch realistisch, glaube ich. Also sie sagt ja auch, sie spricht ja auch an, dass also sie hatte diese komische Szene, wo sie sich quasi im Film auch nochmal als lesbisch outet, wo sie dann eigentlich sagt, hey, ich bin nicht lesbisch, ich bin bi und es interessiert aber niemand, weil bi kommt nicht so gut an. Sie muss dann schon lesbisch sein fürs Image mehr oder weniger. Und ganz ehrlich, was anderes ist doch nicht, wenn irgendwelche großen Firmen dann für einen Monat ihr Twitter-Logo mit einer Regenbogenflagge versehen und sowas. Ja, da kannst du mir nicht erzählen, dass da jetzt jeder immer hundertprozentig dahinter steht und sagt, wir machen das der Sache wegen und nicht als PR. Ich finde es klar, finde ich es mega unangenehm und ja, eklig, wie das inszeniert wird. Das geht ja später dann auch noch weiter. Mhm. Aber ich finde es leider realistisch.
Mhm. Ja, genau.
Okay. Ja, und diese sag ich mal, Dreharbeiten, die haben wir halt immer wieder in der Folge auf jeden Fall. Aber zwischendurch kommt ja noch, oder vielmehr, es taucht ja das Video von Homelander auf, wie er Zivilisten getötet hat.
Ist irgendwo im Mittleren Osten oder in Afrika oder so, gell?
Genau. Ja, sieht zumindest so aus von der Szenerie.
Ja. Ja, das gibt so einen kleinen Shitstorm. Oder so ein kleines, so ein kleines PR-Desaster, das sich da einfach anbahnt. Weil er da einfach, auch jetzt, wenn man dieses Video da, wenn man sich diesen Videoausschnitt dann anschaut oder der dann halt gezeigt wird, der gibt sich halt da komplett unempathisch. Der macht halt seinen, in Anführungsstrichen, seinen Job, erledigt die Gefahr, aber halt mit Kollateralschaden. Und ja, gibt ein bisschen so ein Backlash auch und also man kriegt von dem erstmal jetzt so nichts mit, sondern einfach nur diese PR-Lady, deren Name mir jetzt gerade entfällt, die ist jetzt einfach super pissed. So, ja, hier,
Ashley.
Ja genau, hier, verpisst euch alle, raus mit euch, während die sich das da hier einschaut. Und ja, und Homelander kriegt das natürlich auch mit, weiß, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so cool, möchte dann sich dann halt erklären in einer Pressekonferenz und Edgar, der Chef von Ward, kommt halt hin und sagt dann halt so, ja, nee, besser ist es, wenn du jetzt einfach mal die Klappe hältst. Weil die ja jetzt gerade auch immer noch natürlich durch diese Geschichte mit dem Compound V und so natürlich da jetzt nicht so einen guten Ruf haben und entsprechend soll der Homelander das einfach nicht weiter reinreiten. Und PR-technisch weiß man ja über die letzten Folgen auch schon hinweg, ist er nicht der Versierteste.
Nee, bleibt ja auch in der Folge jetzt nicht das Einzige, da gerade zum Ende kommt da ja nochmal wieder
richtig
PR-technisch ja doch eine ganze Menge auf ihn zu. Ne, und wie gesagt, wir sind wieder beim Dreh von Dawn of the Seven und A-Train, der ja in der Vorfolge sozusagen ja aus den Seven geschmissen wurde, soll sich jetzt auch in dem Film verabschieden aus den Seven. Ne, sein Rauswurf soll so ein bisschen verschleiert werden oder vertuscht werden. Aber er hat ja jetzt auch nicht so wirklich Bock da drauf.
Das finde ich geil übrigens, dass das so dieses, wie man das tatsächlich auch aus anderen, ich sag jetzt mal so Franchise-Filmen dann auch wirklich so hat, so, ja, hier, ich gebe jetzt nochmal irgendwie eine krasse Rede, weil im echten Leben mein Vertrag jetzt ausläuft und ich keine Filme mehr drehen muss. Deswegen reite ich jetzt in den Sonnenuntergang. Und also parodieren, also auch gerade sowas jetzt, das haben die schon sehr gut hinbekommen in dieser Folge. Wie gesagt, gerade mit diesem hier Dawn of the Seven mit den Dreharbeiten, dass es halt so Snyder-esque aussieht, dass du da diese, ja, und wie gesagt, auch das mit dem A-Train, dass der eben dann sagt so, ja, hey, ich habe meinen Job erledigt und ich werde jetzt, mein Vertrag ist in Anführungsstrichen ausgelaufen im echten Leben und deswegen werde ich auch hier jetzt in den Ruhestand gehen. Finde ich geil, finde ich irgendwie, finde ich super, weil wir kennen das natürlich aus dem echten Leben auch. Gerade wie jetzt, ich sag jetzt mal, die jetzt auch so das Hollywood-Ding, gerade auch jetzt vielleicht auch so Marvel-Filme oder so ein bisschen eher verfolgen. Spoiler für Infinity War vielleicht, das oder Endgame, das ja am Ende Tony Stark ja abtritt, war für viele mehr oder weniger schon klar, weil einfach im echten Leben wir wussten, sein Vertrag läuft aus, der wird keine Filme mehr für Marvel-Disney machen. Also wird der irgendwie ein Send-off bekommen. Oder hier auch mit Captain America. Und so, das haben sie jetzt hier schön mit reinverpackt in diese gleiche Narrative irgendwie. Wobei natürlich hier in Anführungsstrichen in deren echten Leben ist, hat es natürlich einen anderen Grund.
Ja, vor allem, weil A-Train ja auch so ein bisschen verzweifelt ist, mehr oder weniger, weil für ihn ist es ja genauso schlimm wie für Deep, sage ich mal, dass er aus den Seven fliegt, weil auch schon so klar wird, dass er eigentlich nicht mehr viel Geld hat, dass er klar seine Herzprobleme hat, er macht einen kalten Entzug mehr oder weniger durch und er probiert dann ja noch so diesen Drehbuchschreiber, diesen Scripter zu überzeugen, hat dann so 3-4 handschriftliche Zettel, wo er gesagt, guck mal, ich habe die Szene umgeschrieben, wo er sich dann so quasi die Hintertür offen lassen will, dass er nicht ganz raus ist, was dann aber einfach komplett abgeschmettert wird und er dann halt einfach ja so betröppelt ist, weil er, es wird ja immer mal wieder angespielt, ich war glaube ich in der ersten Staffel auch schon so, dass er ziemlich arm aufgewachsen ist, dass seine Mutter wohl sehr arm war und ihn da irgendwie durchgezogen hat und für ihn ist es halt so das Schlimmste, wenn er jetzt in diese Armut zurückkehren müsste oder generell in ein Leben außerhalb des Ruhms mehr oder weniger steigen müsste.
In Obskurität verschwindet.
Genau. Und dann gibt es eben diese schöne Szene, wo dann seine Abschlussszene gefilmt wird im Film, wo er auch so seinen brennenden Dialog hält und man sieht die ganze Zeit den Hinterkopf von Homelander, den er eben anspricht. Geil. Und dann hat er diese Szene geschafft, ne, dreht sich dieser Typ um, man sieht es halt einfach nur ein Stand-in, ein Stunt-Double und er sagt dann, ey, super Szene, Buddy. Ich fand das so witzig, weil natürlich steht er jetzt nicht hier Homelander rum, wenn er sein Gesicht nicht zeigen kann. Warum sollte er das machen? Er ist der fucking Homelander.
Ja. Aber geil, irgendwie. Also auch hier wieder. Ach, fand ich schön. Hat er wirklich aus der Seele geredet gefühlt. Eine herzzerreißende Rede, die einen jeden mit steinernem Herzen es zum Schmelzen bringen würde, weil es so heiß wird durch die Leidenschaft, die für A-Train durch diese Rede entbrennt. Und dann ist es nur ein Stand-in.
Ja.
Und Homelander wird sicherlich den Film auch nicht anschauen. Wahrscheinlich.
Na, wahrscheinlich nur seine Szenen.
Wer weiß.
Oder das.
Ja, so ich denke, der kriegt dann
großes Ego, ne? Der Homelander-Cut.
Release der Homelander-Cut.
Das sind einfach nur 4 Stunden eher, wie er an einem Glasfläschchen nuckelt. So, wie geht's nochmal weiter? Wow.
Starlights Mutti besucht das Set und wird im Prinzip von Stormfront eingelullt und manipuliert. Ja, was Starlight halt ja so mal gar nicht passt, denn
ja, die Mutter hat ja.
Die ist ja bewusst, wer Stormfront halt gerade so ist, ne?
Ja, und auch hier, auch mit der Mutter, die kann sie halt jetzt einfach auch gerade einfach nicht ab. Einfach durch diese Geschichte, durch diese Compound-V-Sache, dass sie halt einfach immer noch die ist halt auch an sich einfach immer noch pisst, dass die Mutter sie einfach jetzt mehr oder weniger verkauft hat, damit da hier diese Experimente an der durchgeführt werden. Und entsprechend, ja, doppelt gemoppelt, was angepisst sein angeht.
Ja, was ich ja sehr beachtlich finde, ist, wie dieses PR-Team ja doch, sag ich mal, oder überhaupt nicht unbedingt das PR-Team, sondern generell die PR diesen Film halt manipuliert oder bestimmt halt einfach, ne? So aus einer Sicht so, wo man sagt, ich war noch nie irgendwie jetzt privat am Filmset oder habe irgendwo beim Film mitgewirkt oder sowas, aber wonach halt ein Film ausgerichtet ist, was du ja hier jetzt auch wieder siehst, ne, mit Queen Maeve zum Beispiel, dass da jetzt auch ja das PR-Team halt über ihr Outing und so halt diese ganze Kontrolle übernimmt, was Fabian gesagt hat, ne, so von wegen, sie sagt, sie ist bi, nee, wir machen lesbisch, weil das kommt halt besser bei den Leuten an, so, und jetzt auch, dass sie ja ihre Partnerin, die Elena, ja auch komplett irgendwie verändern wollen, damit es halt besser in ihr Bild halt irgendwie passt, so, ne. Ich meine, klar, Homelander steckt da auch noch stark mit drin und will halt Queen Maeve da auch irgendwie ärgern oder an Kragen pissen, so, aber so gerade so dieses ganze PR-Team, was das so, ja, hintenrum halt mitbestimmt, ist schon sehr krass halt, ne. Also ich weiß, dass jetzt die Produzenten halt immer oft mit das letzte Wort haben, so, aber ja, PR ist natürlich auch wahrscheinlich sehr wichtig beim Film.
Ja, auch so das Thema, dass sich Elena die Haare schneiden soll, kurze Haare schneiden soll, weil so ein Couple dann eher akzeptiert wird, wenn so wie es bei Ellen DeGeneres ist. Genau, wenn man sagen kann, okay, sie ist die Frau in der Beziehung, sie ist die männlichere Frau in der Beziehung, dann muss halt eine kurze Haare haben. Ja, das ist einfach alles, ja, das ist so unangenehm. Und ja, das versteht man natürlich das auch, dass sie dann noch mehr gegen Ward und gegen Homelander aufgehetzt wird, weil sie natürlich merkt, dass er da so, klar, er ist hauptsächlich verantwortlich, er hat sie geoutet in der letzten Folge, was jetzt auch nicht die feine englische Art ist unbedingt, nur um Ward irgendwie so ein bisschen vor dieser, wie haben sie gesagt, Seven so white oder Soup so white, irgendwie soup, sowas, soup so white, vor diesem Hashtag zu retten.
Hero so white.
Hero so white, genau. Ja, ist einfach eklig.
Ja, ist krass.
Ja.
Und was auch eklig ist, ist nämlich die Church of the Collective, die wir schon angesprochen haben. Und es kommt raus, wer war Mitglied? Unser aller Lieblingscharakter Stormfront. War natürlich auch mit drin, weil hey, die war überall dabei, was scheiße ist. Das erwähnt sie auch A-Train gegenüber. Die haben dann auch so ein kurzes Gespräch, wo dann auch schon sehr schnell klar wird, was sie von Menschen denkt, die unter ihrem Niveau sind. Und dazu gehört A-Train als dunkelhäutiger Mann, als Afroamerikaner natürlich auch dazu. Und sie versteckt es auch überhaupt nicht, weil sie weiß, okay, A-Train ist auch, er ist sowieso auf dem Weg raus.
Genau.
Was soll der mir noch irgendwie anhaben können? Ne? Der hat keinerlei Hebel, an dem er ziehen kann. Und dann kann sie es auch ihm offenkundig gegenüber zeigen, wie sie denn gesinnt ist. Und ja, ist halt eine Foot, gell? Kann man sagen, wie man will, ist einfach so. Die wird auch nicht sympathischer, muss man auch sagen. Da hat sie wahrscheinlich auch nicht mehr viel Potenzial dazu.
Ja, also seit der Szene, ich glaube in der dritten Folge, da bist du einfach raus, was das angeht. Am Anfang, das finde ich halt super, dass die ersten zwei Folgen sie halt schon so aufgebaut haben, so, oh ja, cool, jetzt hast du irgendwie so eine Taffe, die da irgendwie sich sowieso schon dagegen spielt, potenziell vielleicht auch eine Verbündete für die Starlight. Und dann kommt halt, die letzte Szene in der dritten Folge, wo es einfach dann so, oh, Foot, einfach, krasse Frau einfach und wow. Und das macht sie aber auch dann wieder interessant, weil jetzt willst du natürlich sehen, okay, wie entwickelt sich das jetzt weiter? Auch mit Homelander, mit dem ganzen Team dann auch so und ja, wie gesagt, gegenüber A-Train oder wie du gesagt hast, ja, die braucht da jetzt auch kein Blatt mehr von dem Mund nehmen, das wird jetzt halt immer so ein Stück weit gefühlt. Ich habe so ein bisschen Gefühl, das ist so ein bisschen, so politisch mäßig, auch hier, man ist so unterschwellig rassistisch gegenüber den anderen dann. Das hat dann auch natürlich so ein bisschen Anleihen zur realen Welt dann auch, nur mal so. Und ja, es ist, wie gesagt, ich finde da diese Entwicklung einfach super interessant, wie das dann jetzt hier eben auch weitergeht.
Ja, generell ja das Ganze, dass immer mehr gewettert wird, einfach, dass diese Hate Speech, egal von welcher Seite, dass sowas halt immer mehr kommt, statt dass man irgendwie argumentiert oder dass man guckt, dass man rhetorisch irgendwie jemand in die Pfanne hauen kann, geht es halt einfach nur darum, wer am lautesten schreit. Und so ist es dann ja auch, ich sag mal, in dieser Sex-Szene, die mir sehr gut gefallen hat, mit dieser Rallye, wo die Victoria Newman, Neumann, whatever, diese Kongressabgeordnete auch eine Rede hält gegen die Supes, und dass man Compound V abschaffen soll, dass man es illegalisieren soll, ihre Zuschauer dazu quasi begeistern will, die allesamt mit Plakaten dastehen und gegen Homelander und gegen die G7 und Ward im Allgemeinen wettern, nachdem dieses Video auch noch aufgetaucht ist mit dem Zivilisten, der da durch Homelander gestorben ist oder ja, mehr oder weniger umgebracht worden ist. Und genau diese Rallye sucht sich dann nach Homelander aus, weil ihm ist total egal, was Edgar ihm gesagt hat. Er will jetzt seine Stellungnahme abgeben, weil es geht ja nicht, dass seine Punkte weiter sinken, ne, dass sein Ansehen bei den Leuten weiter zurückgeht. Und er probiert das Ganze zu lösen, zu entschärfen.
Probiert ist das richtige Wort.
Ja, er grinst halt einfach dumm und haut so ein paar Floskeln raus, die
Wie
aber
immer.
nicht wirklich gut ankommen. Ja, das ist halt alles, was er kann.
Ja.
Also ich
Und
meine,
jetzt merkt
er kann mehr, er kann sie alle töten.
ja, aber rhetorisch ist das halt das Einzige, was er kann. Ja,
Ja.
und das kommt halt da wirklich, das funktioniert bei diesem aufgebrachten Mob einfach nicht. Hast du dann halt den Soldaten, der dann halt sagt, so, ja, nee, Alter, also das geht nicht. Die stellen sich dann dagegen, fangen dann an mit Sprechchören oder ja, gegen ihn praktisch zu. Was rufen die denn? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ja,
Boah.
die auf jeden Fall. Es
Ich glaube,
irritiert den
Blödmann
Homelander.
oder sowas.
Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall irritiert ihn das. Absolut. Weil er einfach,
Hm.
er will halt wieder Kontrolle übernehmen, kriegt es aber nicht hin, weil die einfach ihn überschallen im Prinzip mit ihrem Rufen, mit ihren Fäusten in die Luft und so weiter. Und dann kam die Szene, die mich in der, die, diese kurze Sequenz, die mich echt kurz umgehauen hat.
Ja.
Homelander verliert die Fassung, haut seinen Laserblick raus und macht da einmal hier, guckt links, guckt rechts und schnetzelt alle nieder. Das sieht man auch wieder nur 2 Sekunden und dann siehst du aber auch nicht mehr als 2 Sekunden, und dann siehst du auch kurz, und da dachte ich mir so, wow, hat er jetzt ist der Moment da. Er ist jetzt gebrochen und jetzt gibt er keinen Fick mehr. Innerlich geil. Jetzt bin ich richtig gespannt. Aber was da passiert?
Ja, hat sich's nur vorgestellt, gell? Aber mich hat
Ja,
es
leider.
auch, ich fand's auch mega. Und das macht die Serie auch gut. Ich meine, wir hatten es ja auch in der einen Folge mit Stillwell, die dann der Doppelgänger war. Sowas kommt halt nicht oft. Sowas kommt, das waren jetzt so die ersten zwei Szenen in dieser Staffel, die so nach dem Motto aufgebaut waren, die halt was suggerieren, und dann gibt es den Cut quasi und es ist doch was anderes. Und dadurch, dass es aber so rar eingesetzt wird, finde ich es immer mega glaubwürdig. Und
Richtig.
es wäre halt auch total passend gewesen, wenn er gesagt hätte, ey, scheiß drauf, ich bin der fucking Homelander. Ich kann euch alle umbringen, ich bringe euch alle um. Ich habe gedacht, ey, geil, jetzt geht's richtig los. Und dann war ich
Richtig.
erst war ich dann ein bisschen enttäuscht, als ich gedacht habe, ah, okay, schade, sie machen Rückzieher, sie machen dieses It was all a dream, was mittlerweile auch ein bisschen oft benutzt wird. Aber dann habe ich auch wieder gedacht, ja, nee, ist schon geil. Ich kann mir das schon vorstellen, ne? Wie der innerlich gerade brodelt. Aber ihm ist halt immer noch wichtig, wie er ankommt. Weil er haut danach dann ja auch direkt ab. Und da gibt es ja diese Szene, wo er dann allein ist. Und man sieht, er ist wirklich verzweifelt. Also es geht ihm wirklich nahe, dass er diese ganzen Leute verliert. Weil er will einfach geliebt werden von allen. Er will von allen bewundert werden. Er will von allen geachtet werden. Und es klappt halt aktuell nicht. Genau das Gegenteil, es wenden sich immer Leute gegen ihn, und es nagt
Ja.
an ihm. Und das finde ich wahnsinnig interessant, weil ich ihn so halt gar nicht eingeschätzt habe eigentlich. Weil er ist ja schon so der Typ, der sagt, mir ist scheißegal, zum einen, was die Leute von mir denken, aber die große Masse muss halt hinter ihm stehen. Also wenn er eine Person tötet oder beleidigt, ist es ihm scheißegal. Aber wenn halt auf einmal der große Mob gegen ihn steht, dann geht das nicht mehr so nahtlos an ihm vorbei. Und so schreibt man gute Charaktere. So schafft man es dann einfach, dass man so ein mega arrogantes, ekelhaftes Arschloch trotzdem total interessant findet und mehr von ihm wissen will.
Ja, aber ich muss auch mal ein fettes Lob halt an den Schauspieler hier, Anthony Starr, halt auch mal loslassen, ne? Also das ist schon krass gut, wie er halt diesen
Volle
Homelander
Kanne.
verkörpert. Also so glaubhaft, so auch wieder mit der Mimik und mit der Gestik, ne? Und weiß ich nicht, also ich kaufe dem das voll ab, ne? Total. Auch so, wenn er wütend ist, so, ja, das, er ist wütend, er ist richtig pisst, so, er ist traurig, so wie du sagst, er reflektiert sich, er verliert die Leute, er verliert die Massen und so. Oh, und teilweise in manchen Sequenzen hast du auch so teilweise gerade, ja, nee, das ist zu weit weggenommen, aber auch so ein leerer Blick, ja, halt auch mal einfach so wirklich leer. Er ist einfach nichts mehr. So, er ist eigentlich Gott, so irgendwie und irgendwo doch einfach ein nichts
ein,
mehr.
Ein Licht so, ne? Ist da einfach. Der ist unter dem Daumen, ja, von dem, ja, Edgar, darf nicht sagen, was,
ja,
er will.
Ja.
Dabei ist er der mächtigste Mensch oder ja, der mächtigste Mensch der Welt durch seine krassen, ja, Kräfte. Und er kann im Prinzip nichts ausrichten, weil eben er die Unterstützung des Volkes halt jetzt gerade einfach so nicht hat. Und ja, wie du auch gesagt hast, also dem seine Schauspielerei ist von Anthony Starr super. Einfach auch dieses, ja, wenn du merkst, du merkst das in seinen Augen, du merkst das, wie er so mit dem Mundwinkel so ein bisschen spielt, der ist so fucking frustriert. Ja. Und der würde so unglaublich gerne jetzt hier alle, aber oh, und das, deswegen habe ich auch die Szene abgekauft. Diese Sequenz habe ich ihm einfach abgekauft,
ja, ja,
weil er das auch gut gespielt hat einfach. Und
auf jeden Fall.
Ja, und dann, genau, und der haut dann einfach ab und geht nicht rumheulen, aber der ist dann schon einfach super, super, der ist einfach auch hier so ein Stück weit gebrochen einfach.
Und Homelander unterbricht im Prinzip so ein Starlight und Stormfront, weil Starlight ist in dem Trailer von Stormfront ja eingebrochen, beziehungsweise sie ist halt reingegangen und hat gesehen, oh, der Laptop ist da und ja, sie hackt ihn auf sehr skurre Art und Weise. Sie probiert halt irgendwie ein paar Passwörter aus.
Wie in jedem guten
und kommt dann rein.
Ja, aber komm, das war schon ein schlechtes, genau. Passwort, war der Name von. Ich sag, okay, nee, es war der Name von einer Person, ne, von der ein Bild auf dem Schreibtisch stand.
Sorry. Ja.
Ich meine, Stormfront wurde ja schon so ein bisschen als Social-Media-Profi und sowas hingestellt.
Ja, ja.
Also das fand ich dann schon so, ja, okay, Leute.
Das war sehr einfach, ja, auf jeden Fall gelöst, so diese Situation, ne. Und, ja, sie öffnet dann halt, oder es war geöffnet, das E-Mail-Postfach und sieht halt, jo, da sind halt E-Mails von, ich weiß gerade gar nicht, also ein, ja, was ist das, ein Krankenhaus,
ein Sanatorium, Nervenheilanstalt.
Ja, okay, genau. Ne, irgendwie sowas. Das merkt sie sich, aber ja, Stormfront kommt, stellt sie auch so ein bisschen zur Rede. Sie kann aber rechtzeitig, glaube ich, den Laptop schließen. Mhm. Ja, beide sind so ein bisschen, Starlight ist angepisst, weil sie halt mit ihrer Mutter gesprochen hat und naja, eskaliert so ein bisschen und ja, Starlight lässt so durchblicken, dass sie weiß, dass Stormfront Liberty ist. Halt, oder war. Vielmehr. Und in dem Augenblick taucht dann Homelander auf. Und was passiert dann, Fabian?
Ja gut, dann passiert dann geht Annie halt wieder raus und dann reden Homelander und Stormfront so ein bisschen. Sie hat es ihm ja schon vorher angeboten, so nach dem Motto, alter Mann, ich kann dir helfen. Und er merkt es auch, dass sie ihm helfen kann, weil sie ja schon PR-mäßig ganz gut drauf ist und sich selber vermarkten kann. Sie bietet ihm dann auch seine Hilfe an. Und dann haben sie ganz normalen Sex, der überhaupt nicht irgendwie komisch ist, wo sie sich nicht gegenseitig halb verstümmeln oder irgendwie mit Laseraugen so lange auf die Brüste brennen, bis das irgendwie verschmort ist und in der Luft dann quasi zu Dream On von Aerosmith vögeln und sich dann gegenseitig durch das Mega. Zimmer werfen. Ja, also ganz ehrlich, wir haben es alle schon gemacht, ne?
Natürlich.
Also die Laseraugen sind bei mir mittlerweile, die gehören dazu.
Seid ihr mittlerweile so abgestumpft, dass ihr euch jetzt gegenseitig, dass ihr da jetzt wirklich echt nur abgehen könnt, wenn euch der Partner durch die Türe schmeißt oder wie?
Ist diese Generation hier. Ach,
das ist diese Generation
Pornhub. Ich wollte
gerade sagen, Generation Pornhub. Eher die, ne? die Leute. Ja.
Hashtag Werbung.
Manche Leute finden das ja super, wenn sie schon irgendwie mal hier einen Biber sehen, und andere, die brauchen halt jetzt hier mal geschwind eine Flasche auf dem Kopf.
Ja, genau.
Oder
genau. So abgestumpft.
Oder Zigaretten. Auf Englisch. Das
was?
Ist. Ah, okay. Das ist doch einfach auf Englisch, okay. Ich will das jetzt hier nicht erläutern.
Ja, nee, ich dachte,
ich weiß ja nicht, wer
ich uns. Ich kenne ja deine Fetische nicht, aber ich dachte, Biber, also.
Hey, du.
Ist ja okay. Jeder solange der Biber man. Damit einverstanden ist.
Alles im gegenseitigen Einverständnis, mein Lieber. Das ist das Wichtigste.
Dann habe ich nichts gesagt.
Und Verhütung.
Und Dream On
nein von Aerosmith. Nein heißt nein.
Und Dream On von Aerosmith. Und wenn du es dann mit drin schaffst.
Aerosmith so sowieso.
Wie in dem Lied. Dann, mein Lieber, Ekstase. Ich sag's
euch. Ja gut, das muss dann ja quasi, also beim ne, Höhepunkt.
Ja, beim Höhepunkt oder
da kommt die
wie gesagt, Noten. Fetischmäßig, wenn vielleicht hier der Schlag in die untere Gegend erfolgt.
Oh ja,
Und dann einfach die Stimme ein bisschen erhöht ist, dann kann man es probieren. Ja, aber das war's mit den Seven auf jeden Fall in dieser Folge.
Ich habe jetzt eigentlich ein bisschen gehofft,
dass das war sogar auch die Abschlussszene.
Bitte nochmal was.
ich hab eigentlich gehofft, dass jetzt einer von euch probiert, diese Noten zu treffen.
Nee, ich traue mich das nicht. Ich komme schon relativ hoch mit meiner Stimme, aber nicht so hoch. Das ist wirklich Steven Tyler absolut vorenthalten. Und da an dieser Masterclass kommt einfach keiner ran außer er.
Aber ich würde sagen, wir sprechen eine Einladung an ihn aus, wenn er zuhört, dann kann er sich gerne das nächste Mal dazuschalten und Dream On ein bisschen jammen mit uns.
Finde ich geil.
Ja.
Ich prinzipiell gut.
Ja,
sicher. Mit Josh Hartnett.
Oh ja. Vielleicht kann ja auch Josh Hartnett die hohen Noten singen. Ich traue es ihm zu, weil Josh Hartnett kann eigentlich alles.
Das stimmt. Ich liebe Josh Hartnett.
Ich glaube, wenn Josh Hartnett in den Club geht und von Billy Butcher angemacht wird, dann wird er ihn auch nicht verprügeln. Er wird ihn mit seinen Worten runterbringen.
Das stimmt, ja. Und dann gehen sie ein Bierchen trinken und dann ist eigentlich auch alles wieder in Ordnung. Aber Josh Hartnett war in dieser Folge nicht mit Billy Butcher in diesem Club. Deswegen
leider hat nicht.
Er einfach, also Billy Butcher, nicht Josh Hartnett, ein bisschen frustriert darüber, immer noch über die Vorgehnisse der letzten Folge. Einfach super fucking frustriert und denkt so, ja komm, scheiß drauf, ich möchte mal wieder was fühlen, und prügelt dann irgendwie auf so einem, was ist das, so ein Punk-Metal-Konzert, prügelt da irgendwie irgendwelche Leute ein, die sich dann aber schnell gegen ihn wenden, und das wird dann eine ganz einseitige Geschichte. Und ja, sah auch ein bisschen hart aus, muss ich sagen, also ein bisschen dumm von ihm, dachte ich mir so. Aber, ja gut, mach doch, was du willst. Also auch hier wieder zählt das, was der Fabian gesagt hat. Hey, welchen Fetisch auch immer du hast, do it.
Ja.
Ja, dann ruft der Yui an. Also wir haben dann erst wieder natürlich diese Szene. In jedem Film, in dem jemand verprügelt wird, muss er sich entweder ein Steak, wobei mittlerweile ist Steak, glaube ich, relativ out, mittlerweile immer eine Packung gefrorene Erbsen auf die Augen drücken. Er ist dann in diesem Supermarkt und drückt sich so eine Packung Erbsen auf die Augen. Finde ich auch gut, hier eine vegetarische Alternative, ne, zu den Steaks, die man sich früher mal drauf gemacht hat. Und er ruft bei Yui an und er verabschiedet sich so ein bisschen. Und Yui merkt gleich, dass da irgendwas nicht stimmt. Er merkt das vor allem daran, dass er nicht beleidigt wird und dass Butcher irgendwie nett und freundlich zu ihm ist und ihn halt nicht so aufzieht wie sonst. Und es ist so ein bisschen, was hat Butcher wohl vor? Will er diese Sucht, sich verprügeln zu lassen, noch weiterführen? Will er sich irgendwie das Leben nehmen oder was auch immer? Auf jeden Fall machen sie sich Sorgen, Yui und MM, dem was dann erzählt. Sie finden aber relativ schnell raus, dass er bei seiner Tante ist, der Butcher, und sich dort versteckt. Und da wird er dann konfrontiert. Da gibt es dann auch ein paar komische Szenen mit dem Hund vom Butcher mit dem Faktoi des Hunds vom Butcher, mit dem der Yui dann mal kuschelt. Und mit dieser Tante generell, die in die Butcher-Familie, glaube ich, ganz gut reinpasst, weil sie auch so relativ derb ist.
Ja.
Die ist geil, die Tante. Die finde ich super. Ich hätte gerne so eine Tante. Ja.
Wisst ihr noch, wie der Hund heißt? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Er hat auch so ein Monster, heißt der Monster?
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht.
Pff, weiß ich auch nicht.
Also irgendwie so ein dummer Name und natürlich diese kleine Bulldogge und passt auch irgendwie. Und Butcher hat aber keinen Bock auf Huey und MM. Und sagt dann, nee Leute, ich hau jetzt wieder ab. Sitzt schon in seinem Auto, guckt in den Seitenspiegel und entdeckt dann, oh, ja. Black Noir oben auf einem Dach von einem anderen Haus. Er wurde offensichtlich gefunden, nachdem Black Noir in der letzten Folge ja den Auftrag gegeben hat, ihn zu finden. Hat er ihn jetzt gefunden, bevor er ihn aber irgendwie stellen kann, geht dann Butcher einfach wieder zurück ins Haus, erzählt es den anderen und dann sagen sie, hey, und nu? Ja, weiß ich nicht, wir müssen uns irgendwie verschanzen und wenn er uns erledigt, dann brauchen wir Zeugen, dann brauchen wir Leute, die das sehen, dass einer der Seven quasi hier mehr oder weniger unschuldige Leute zu Brei schlägt und zu Klump schlägt und sie wahrscheinlich auch töten wird. Und deshalb, ich glaube, sie melden dann einen Gasleck. Auf jeden Fall kommen dann relativ viele Feuerwehrautos, Rettungsdienste und die Leute sollen alle aus ihren Häusern evakuiert werden, dass halt so viele Leute wie möglich auf der Straße sind, die das dann einfach sehen, falls es soweit kommen sollte. Und in der Zwischenzeit bauen sie halt ein paar Nagelbomben, ne, was man so macht. Und dann gibt es auch diese dumme Szene, die fand ich wirklich ein bisschen dumm, wo sie sich dann im Keller der Tante verstecken und dann kommt raus, ja, die ist Drogendealerin. Und ich denke so, what? Also, okay.
Ja, aber
dass
das passt
dass
doch
die auch edgy sind. Ja, Butcher. Ja, aber das fand ich ein bisschen drüber. Ich meine, ja, okay, so edgy und ja, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, vor allem, weil es ja ist ja nur so eine Side-Note, der wird ja nur in einem Nebensatz im Endeffekt so ein
bisschen. Es hat aber irgendwie doch Sinn gemacht, der ist ja jetzt nicht einfach zu seiner Tante, weil das irgendwie hier so ihr, weil der jetzt hier irgendwie so, oh ja, das ist meine Patentante und die habe ich ganz, ganz gerne und ich möchte meine letzten Minuten irgendwie da verbringen, weil es da so schön ist, sondern nee, die ist halt auch einfach so eine fucking taffe Frau und ja, die hat halt auch SV-Stick hinter den Ohren, weswegen, warum der jetzt da auch hin ist, weiß man das jetzt ganz genau, das habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf oder war das einfach nur so, ja, hier mal wegkommen?
Ja, ich glaube, also ich wüsste jetzt nicht, was der Besuch bei der Tante für einen genauen Ziel oder Zweck verfolgt hatte. So. Also,
er wollte ja, glaube ich, erstmal nur untertauchen und dann, also so quasi okay. seine Fährte abschütteln und dann wieder weiterziehen. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so hundertprozentig. Auf jeden Fall kommt es ja dann eh anders, dadurch, dass die zwei Boys auftauchen. Da haben wir dann noch so ein bisschen Exposition von der Tante von Billy, die dann Huey da unten erzählt, von Billys Bruder Lenny. Sie sagt, erinnert ihn so ein bisschen, also Huey erinnert sie so ein bisschen an Lenny, der ist mittlerweile verstorben. Und das Ganze wirft sich wohl Butcher auch noch, er trägt es noch so mit sich, er hat es nie wirklich verarbeitet, deshalb ist er halt auch so ein Arschloch. Und bevor es dann aber so wirklich ins Detail gehen kann, hören sie dann einfach, okay, da ist oben was los. Black Noir scheint im Haus zu sein. Und dann explodieren auch die Nagelbomben, die sie platziert haben. Die aber irgendwie überhaupt nichts bringen, weil sie gehen dann hoch und dann, ja gut, hat halt nichts gebracht, das steht da halt. Hey, ich bin's, Black Noir.
Ja.
Und verprügelt dann einfach mal alle erstmal ein bisschen, weil er ist halt immer noch ein Soup und da haben die anderen halt keine wirkliche Chance.
Absolut keine Chance.
Ja. Nee, und ich finde das auch mega krass. Also der hat schon einen krassen Skill, so, der Typ. Also da hätte ich gerne vielleicht auch mal so in der ersten Staffel mal ein bisschen mehr von ihm gesehen oder jetzt auch in der zweiten Staffel halt so. Also
ja, ich meine,
das sieht schon sehr gut aus, was der so.
Der wurde ja schon gut hochgehypt, dass das schon ein krasser Badass ist, alleine schon am Anfang der zweiten Staffel. Einfach, dass der halt auch wirklich in Anführungsstrichen keine Gefangenen nimmt, sondern wirklich da einfach hingeht, der macht seinen Job oder macht ihn einfach ohne Gnade. Ja, das keine Gnade hat er eigentlich auch vor hier Billy Butcher und Huey und so. Billy dann hier schickt die anderen weg, komm, ich halte den jetzt auf, wird aber halt dann, wie gesagt, gnadenlos halt verprügelt von dem. Und und dann spielt praktisch Billy Butcher seinen Trumpf aus, dass er halt erwähnt, so, ja, hey, pass mal auf, hier, ich habe einen Deadman-Switch oder so, wenn ich weiß, dass Homelander einen Sohn hat. Und dass er halt seine Frau vergewaltigt hat. Und das wird hochgeladen, wenn Bibi sie jetzt auch irgendwie, Entschuldigung, wenn Black Noir die jetzt irgendwie noch weiter verletzt. Und ja, super, super intensive Szene. die dann durch einen Klingelton dann gebrochen wird. Und Fabian, welcher Klingelton war das?
Ist natürlich Halleluja von Händel.
Leonard Cohen.
Das wäre auch sehr schön gewesen. Oder wir haben es vorhin gesagt, von Dr. Alban wäre natürlich auch mega gewesen.
Sing Halleluja. Sing Halleluja. Nein, es ist dieses, wer hat das gemacht? Händel? Georg Friedrich Händel? Dieses Halleluja. Und das läuft. Durchbricht das Ganze irgendwie. Und Black Noir hält doch hier Butcher mit einer Hand mehr oder weniger fest. Hat ihn praktisch schon fast an der Gurgel umgebracht, geht aber noch ans Telefon und gibt dann Billy das Handy. Und am anderen Ende ist dann Edgar, der dem ganzen Kampf zugesehen hat, weil Black Noir eine Bodycam hat. Und die zwei einigen sich dann auf einen Deal. Die zwei einigen sich halt dann einfach. Und Black Noir zieht sich dann darauf zurück, was dann noch das Schlimmste so ein Stück weit einfach verhindert.
Ja, und für diese kleine Gruppe war es eigentlich auch schon in der Episode, aber Kimiko hat auch noch einen schönen Move drauf gehabt. Sie begibt sich halt zu ein paar russischen Gangstern und tötet sie einfach mal knallhart. Also, da zeigt sie ja auch mal, was sie so drauf hat. Frenchy hat das Ganze beobachtet und war doch sehr erschrocken, würde ich mal behaupten.
Durchaus, ja. Über ihre Skrupellosigkeit, auch über die Gewalt, die sie da an den Tag legt.
Ja, genau. Und letzten Endes findet Frenchy heraus, dass sein Love Interest da, die Sherry, die Morde irgendwie halt in Auftrag gegeben hat. Ne? Also das bleibt... Also ist auch nicht wirklich klar, ne? Wieso bringt sie jetzt diese Typen um oder habe ich da irgendwas verpasst?
Es ist halt wirklich einfach nur der Auftrag am Ende von Sherry, warum die sie jetzt ausgerechnet auf die angesetzt hat, sind halt Gangster. Ne? Die werden es schon irgendwo verdient haben.
Ja.
Auch wenn sie Freunde des Musicals Hamilton und von Lin-Manuel Miranda sind. Finde ich ja auch geil. Bevor sie da umgebracht werden, wie sie dieses Gespräch haben. Die
zweite Hamilton, glaube ich, oder? In der Staffel?
Genau. Also es war vorher schon mal, wo Ashley irgendwie in so einem Meeting, wo glaube ich Dawn of the Seven gepitcht wird, wo sie sagt,
hey, Lin-Manuel Miranda macht die Musik.
Macht die Musik dazu. Und jetzt auch wieder. Ich fand es so geil, so nach dem Motto, ja gut, russische Gangster sind auch nicht die ganze Zeit russische Gangster. Also auch wenn die da zu dritt da und ihre krummen Machenschaften machen, dann reden die nicht die ganze Zeit über Morden und so. Nö, die reden halt einfach über Hamilton und wie gut sie das finden.
Oder wie die letzte Folge The Boys war.
Fand ich mega.
Das ist geil. Sind auch nur Menschen. Russische Gangster sind auch nur Menschen.
Ja. Also falls uns russische Gangster zuhören sollten, schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr so für Musik hört. Das wäre mal sehr interessant zu wissen. Und das werten wir dann zu gegebenen Zeit auf jeden Fall dann auch mit aus.
Und die lesen wir dann auch hier on air vor mit einem richtig schlechten russischen Akzent. Freut euch drauf.
Gerne.
Freut euch drauf.
Meinst du so schlecht wie der russische Akzent von Kenneth Branagh in Tenet oder was? Hat er nicht gesagt.
Du hast ihn auf Englisch gesehen, oder?
Mhm.
Auf Deutsch habe ich den. War es nicht so krass. Aber ich habe ihn wenigstens verstanden, den Film. Ja. Also, die Dialoge.
Von der Sprache
her. Ja, na klar. aber ich werde tatsächlich vielleicht noch mal ein zweites Mal reingehen. Ja, hat mich doch intrigiert war das. Naja, aber darum geht's jetzt nicht. Es geht hier jetzt nicht um Christopher Nolan, sondern es geht hier um Frenchy, Kimiko, Sherry und nicht beigebrachte Gebärdensprache. Weil die treffen sich ja in der Kirche und eben da Frenchy findet es ja da raus, dass die dann halt diese Auftragsmorde sozusagen macht und er will halt einfach, dass sie sich ihm so, dass Kimiko sich ihm so öffnet, auch indem sie ihm praktisch diese Gebärdensprache, die sie mit ihrem Bruder hatte, beibringt. Aber das ist natürlich ja auch, das will sie nicht, sie lässt ihn nicht an sich ran. Was aber auch vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehbar ist natürlich, weil diese Gebärdensprache, das ist ihre eigene, die sie mit ihrem Bruder hatte und das ist halt ihres. Und das ist schon ein bisschen tragisch, ist auch super traurig, aber auch hier denke ich mir, Frenchy, hey, chill mal ein bisschen. Mach mal ein bisschen ruhiger. Ach ja, da bin ich mal auch gespannt, wie da diese Dynamik weitergeht und sich das auch hier entwickelt. Ist eigentlich ganz gut zu sehen, das sehr interessant gemacht und das gefällt mir an dieser Serie einfach auch, dass du da schon wirklich mit den ganzen einzelnen Handlungssträngen echt Bock hast zu sehen, wie das sich jetzt einfach weiterentwickelt. Sei das jetzt hier mit Stormfront, mit dem Mid-Season-Twist sozusagen, der nochmal irgendwie das alles so ein bisschen umstellt, was man so vorher über die gedacht hat. Jetzt hier, wie gesagt, mit Kimiko und Frenchie, wie das zusammengeht. Starlight Huey, muss ich ganz ehrlich sagen, juckt mich eigentlich relativ wenig. Wir hatten schon mal gesagt, das ist diese Ross-Rachel-Geschichte. Oh, will they, won't they? So ein Stück weit. Und das, ja, da bin ich jetzt absolut nicht investiert drin. Und trotzdem fand ich persönlich einfach hier wieder eine recht gute Folge. Wie gesagt, einige Szenen, die haben mich total abgeholt. Gerade eben
Sexszene.
ja, auch.
Sag's ruhig.
Ja, auch. Also es hat aber nicht so viel in mir ausgelöst wie She-Venom. Übrigens, hört euch den letzten Podcast an, wir reden über Venom. Der Film ist nicht gut. Oh. Genau.
Lass
Also,
das mal nicht
oder
den Nenad hören.
Nein, der Nenad ist nicht hier. Wir drei sind nur unter uns. Wie fandet ihr die Folge?
Ja, ich fand die wirklich sehr gut. Also wir haben ja in der letzten Folge, die war ja relativ lang und hat sich auch teilweise ein bisschen gezogen, so weil sie viel, sag ich mal, also viele Handlungsstränge jetzt aufgebaut hat, so, ne? Aber die hat schon ganz schön krasse Momente gehabt, ne? Also wenn man jetzt nochmal so kurz durchgeht, jetzt, ach, na, diese Sexszene zum Beispiel, ne? So dann Homelander, wie er halt jetzt bei dieser Gegendemo sozusagen halt, na, einmal durch die Menge strahlt sozusagen, dann Black Noir, diese Geschichte, das ist schon, also ich finde diese Folge, die hat schon richtig krass abgeliefert, halt einfach. So auch, ich mochte auch so diese ganzen Zwischensequenzen, wenn jetzt halt dieser Filmdreh war, so, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also die Folge steht sehr weit oben auf jeden Fall in meinem Ranking. So fand ich sehr gut.
Bin ich bei euch, weil es führt so die Handlungsstränge allesamt konsequent weiter. Es schafft doch, dass man alles, ja, dass man auf alles so ein bisschen hinfiebert, ne? Homelander, der sich immer mehr Feinde macht. Was passiert mit Maeve? Wird sie die Seiten wechseln? Und es schafft, die Serie schafft halt immer, die Balance ganz gut zu halten. Ja. Man hat immer diese Comic Relief, sei es über Deep oder durch irgendwelche anderen Gags. Man hat die herzzerreißenden Szenen, sage ich mal, mit Frenchie und Kimiko. Man hat diese perverse Neugier für alles, was der Homelander macht. Und ich fand die Folge super, mir hat mit sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt auf nächste Woche, was wir da zu sehen kriegen. Ich hoffe und glaube, aber wahrscheinlich nur Gutes.
Ich habe auf jeden Fall Bock
Ja.
drauf. Wobei ich bei der Diskussion ja nicht dabei sein werde. Leider.
Was?
Ja, ich hab die Folgen, ja, ich werde die Folgen erst später schauen können, tatsächlich. Ich bin die nächsten Wochen leider so eingespannt, dass ich es tatsächlich nicht sehen kann. Deswegen, liebe Freunde, wenn ich euch schon die ganze Zeit auf die Nerven gehe, habt ihr die einmalige Gelegenheit, die nächsten Folgen Boys bingen. Werde ich nicht dabei sein, sondern das werden dann der Marco und der Fabian machen. Mit einer Souveränität, die einfach seinesgleichen sucht.
Ja, jetzt Druck aufbauen, wo du nicht dabei bist, gell? Das haben wir gerne.
Ja, natürlich. Hier brennt alles gerade und ich gehe dann aus der Tür und sage so, also ciao, wir sehen uns später. Erzählt mir, wie es war. Wird doch gut, wird doch gut.
Machen wir.
Ja, aber immerhin kannst du die Folge dann zweimal angucken, einmal im O-Ton, einmal mit dem Podcast quasi als Audiokommentar. Also eigentlich eine Win-Win-Situation für alle.
Absolut, absolut. Und ich höre euch ja so gerne zu. Das sage ich jetzt hier mal ganz, ganz unter uns. Wir drei Muckelmäuschen. Ist schon gut, ist schon gut.
Sehr gut. Und wenn ihr da draußen uns auch gerne zuhört, dann wäre es mega, wenn ihr halt uns irgendwie auf Spotify oder in euren Podcatchern abonnieren könntet. Am besten auch bei iTunes, beziehungsweise jetzt ja Apple Podcast, uns eine positive Bewertung hinterlasst. Da, ne, ihr habt die Möglichkeit, 1 bis 5 Sterne zu geben. 1 Stern ist schlecht, hilft nicht wirklich. Aber so 4 oder vielleicht sogar 5 Sterne Bewertung, das wäre mega gut. Und was Podcasts tatsächlich am meisten hilft, ist so dieses Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, empfehlt uns bei euren Freunden, sagt so, hört mal rein, ist ganz cool. Muss auch nicht unbedingt dann jede Folge sein, aber vielleicht interessiert dem einen oder anderen doch mal irgendwie ein Themengebiet, was wir so abhandeln. Und wenn es jetzt nur The Boys ist, so, ich finde, die Serie gibt sehr viel her, um einfach mal drüber zu quatschen und halt auch anderen Leuten mal so drüber zuzuhören, was die darüber so denken. Ne?
Ja, vor allem, genau. Ihr könnt ja auch schauen, wir sind ja auch auf Instagram und mit Fernsehsessel Podcast.
Ja.
Da seht ihr dann auch regelmäßig in der Story, wenn eine neue Folge online ist, gibt es einen kleinen Rundown, über welche Filme wir dann auch sprechen. Und wir wollen euch nicht dazu zwingen, uns anzuhören, aber ich sag euch, hört es euch an. Sonst...
Sonst weil wir kennen jetzt ja russische Gangster bald.
Bald kennen wir russische Gangster und,
ja.
Und dann, ja. Leute, wird's eng. Dann wird's eng. Und wegen Mund-zu-Mund-Propaganda finde ich auch gut. Am besten geht ihr zu irgendwelchen wildfremden Menschen, küsst ihr auf den Mund und dann flüstert ihr so. Marco sagt Hallo, Fernsehsessel-Podcast. Und dann geht ihr weiter. Ja,
das wär
aber nur im gegenseitigen Einverständnis.
Interessant, ja.
Auch hier wieder. Leute, passt auf euch auf.
Ja, genau. Und wir verabschieden uns. Haut rein.
Bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.